MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Die einen feiern die Entscheidung, dass Cannabis in Deutschland seit 1. April diesen Jahres legal ist. Die anderen sind absolut dagegen. Aber egal, welchen Standpunkt man vertritt, jeder über 18 darf bestimmte Mengen besitzen und konsumieren. Umso wichtiger ist es, sich mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis auseinanderzusetzen.
Nach Alkohol und Nikotin ist Cannabis das weltweit am weitesten verbreitete Suchtmittel und bei uns jetzt auch legal. Doch wie bei jeder Droge gehen auch von Cannabis Gefahren aus, warnt Ralf Hermannstetter. Er leitet die Caritas-Fachambulanz für junge Suchtkranke München.
Also im Endeffekt kann es auch schon relativ kurz nach dem Konsum zu Kreislaufbeschwerden kommen, zu Verwirrtheitszuständen, zu Angstzuständen und kann dann mittel- und langfristig ganz ernsthafte Folgen haben, wie zum Beispiel eine drogeninduzierte Psychose, kognitive Beeinträchtigungen und natürlich macht es süchtig.
Wer es probieren möchte, der sollte sich im Klaren darüber sein, welchen Risiken er sich da aussetzt. Das gelte aber für alle Suchtmittel, so der Experte, auch für Alkohol. Dass Jugendliche unter 18 nicht kiffen dürfen, bleibt auch nach der neuen Gesetzgebung so. Doch die Entkriminalisierung von Cannabis findet Hermannstetter positiv.
Wenn ein Jugendlicher mit Cannabis unter 18 Jahren erwischt wird, dann wird das konfisziert. Die Polizei behält das ein und die Eltern werden informiert. Eventuell auch das Jugendamt und dann kommt ein Hilfesystem ins Spiel. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil, Hilfe statt Strafe.
Wer sich Sorgen um seinen Teenager macht, der sollte einfach ganz offen mit seinem Kind reden. So der Rat des Suchtberaters.
Dann wäre es natürlich wichtig, dass die Eltern von sich ausgehen und vielleicht sagen, was sie beschäftigt und dem Kind auf Augenhöhe begegnen und ihnen mitteilen, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, das ist ja jetzt legal, vielleicht fängst du auch an und ich mache mir da gerade Gedanken, dass dann das und das rauskommen könnte, wie siehst du das denn? Und dann einfach mit dem Kind ins Gespräch kommen.
Und natürlich selbst ein gutes Vorbild sein, was den Konsum von Suchtmitteln angeht. Hilfe und Beratung gibt's bei der Caritas. Lydia Jäger für das MKR.
Seit einigen Wochen steht der berühmte Freisinger Moor wieder auf einem Sockel mitten auf dem Freisinger Domplatz. In Zeiten von Rassismusdebatte und Political Correctness war es jahrelang umstritten, ob der Moor auf dem Domberg, wo gerade in großem Stil renoviert wird, wieder aufgestellt werden sollte. Jetzt steht die Statue eines Schwarzafrikaners also wieder mitten in einem Brunnen und bläst Wasser in die Luft. Und die meisten Freisinger finden nichts Falsches an der Mohrenstatue.
Also ich bin tolerant und solange sie da keine Beschwerde, warum nicht? Ja, also wenn es die wirklich betrifft, die wohl sie ja da deswegen diskriminiert fühlen, dann ist okay, wenn man wegmacht, aber sonst, wenn sie da keiner drauf stört.
Stört mich jetzt an sich nicht, ne?
Kein Problem für mich, weil ich da offen bin, also ich habe da keine Probleme damit.
Wenn wir so schauen, da bei uns in Freising, da haben wir ziemlich viele Farbigen, ja. Das ist also so, dass die zu uns kommen.
Mensch ist Mensch, ganz einfach, egal ob Hautfarbe, Geschlecht oder was auch immer. Kind, Erwachsener ist das Mensch, fertig.
Ähnliches hat auch Carmen Roll, die stellvertretende Leiterin des Diözesanmuseums, erfahren. Es gab keinen Shitstorm, wie man denn heutzutage einen Mohren präsentieren könne. Die Besucher würden die Figur aus dem Jahr 1700 einfach als Menschen wahrnehmen, egal welche Hautfarbe er hat. Dabei sei wahrscheinlich den wenigsten klar, dass die Mohrenstatue ein Symbol ist.
Es ist das Wappenzeichen der Freisinger Bischöfe bis 1803. Dieses Wappenzeichen wurde natürlich gleich mit der Säkularisation heruntergenommen. Warum? Weil natürlich mit 1803 das Bistum und Hochstift Freising aufgehört hat zu existieren. Und dann nimmt man natürlich diese Hoheitszeichen ab, um zu sagen, jetzt ist hier ein anderer Herrscher tätig. Und es waren eben die bayerischen Herzöge, die dann hier einen neuen Staat kreiert haben, was wir heute unter Bayern verstehen.
Über Jahrhunderte hinweg war der Mohr also ein Zeichen der weltlichen Macht der Freisinger Bischöfe. Denn wenn man sich das Wappenbild genauer anschaut, sieht man einen Afrikaner, der eine Krone trägt, also einen hochstehenden Adligen. Das Wappenbild gab es lange Zeit, bevor die europäischen Staaten angefangen haben, die Welt zu kolonialisieren. Trotzdem, die Abbildung aus dem Mittelalter und vor allem auch der Begriff Mohr schrecken in der heutigen Zeit ab. Völlig zu Unrecht, weiß die stellvertretende Leiterin des Diözesanmuseums Carmen Roll nach.
Mohr kommt aus dem althochdeutschen Maurus Und mit Maurus hat man eigentlich Bewohner Mauretaniens, also allerdings des antiken Mauretaniens, gemeint oder bezeichnet. Das waren Menschen, die einfach aus Nordafrika stammten und die einfach eine etwas dunklere Hautfarbe haben. Also es war nur Kennzeichnen gemeint. Wo kommt der her? Und Moor ist deswegen ein Begriff, der sich dann einfach für die Herkunftsbezeichnung für einen Menschen überliefert hat.
Also kein Rassismus. Aber warum gerade der Moor als Zeichen der weltlichen Herrschaft im Wappen und als Statue auf dem Freisinger Domplatz? Im Laufe der Jahre sind mehrere Erklärungen zusammengekommen.
Ja, das ist genau das große Rätsel der Geschichte. Bischof Emicho, der das im Ende des 13. Jahrhunderts für sich wählt und dann daraufhin auch für alle weiter folgenden Bischöfe. Also damals hat man einfach nicht aufgeschrieben, warum die Wahl auf ein Caput Ethiopum fiel. Es wurde aber offensichtlich von allen geschätzt, denn es gab nie Kritik, nie Diskussion, nie eine spätere Erwähnung dessen.
Vielleicht war das Caput Ethiopum, das äthiopische Haupt, wie es in den Quellen heißt, einfach nur ein starkes Zeichen, um auf etwas Besonderes hinzuweisen. Oder auch ein Zeichen der Weltläufigkeit, wie Carmen Roll sich vorstellen könnte.
Ja, das könnte vielleicht eine ganz gute Erklärung sein, nämlich zu sagen, wir sind nicht begrenzt auf unsere Grenzen, sondern wir schauen darüber hinaus und wir sehen, es gibt eben Menschen, Völker, die einen Horizont erweitern, ja. Also deswegen würde ich das extrem positiv werten.
Eine genaue Erklärung bleibt aber wohl im Dunkel der Geschichte verborgen. Vielleicht reicht es ja zu wissen, gemeint war das Symbol des Freisinger Mooren sicher positiv. Willi Witte für das MKR.
Ja, jetzt geht's nach Unterfranken, genauer gesagt in die Gemeinde Kürnach im Landkreis Würzburg. Ein schöner kleiner Ort mit rund 5000 Einwohnern, der unter anderem für einen außergewöhnlichen Blumenteppich an Fronleichnam bekannt ist. Der ist nämlich nicht nur besonders farbenfroh, sondern auch fast einen Kilometer lang. Wir wollten mal hören, wie viel Arbeit da drin steckt und wo die ganzen Blüten herkommen.
Richtig früh aufstehen heißt es an Fronleichnam für mehrere hundert Kinder und Erwachsene in Kürnach. Pünktlich zur Prozession muss der Blumenteppich fertig sein, sagt Gertrud Konrad. Sie hilft seit ihrer Kindheit dabei mit, den Weg zu verschönern.
Der Rasen muss aufgeladen werden, der wird am Tag vorher gemäht, wird bei uns in der Garage gelagert und wird dann wieder aufgeladen. Das Gras darf ja nicht warm werden, ne? Und der muss ja frisch sein. Und dann wird der Tisch hingestellt und das Gras ausgelegt und dann die Tischdecken, die Blumen auf dem Tisch und das Motiv.
Natürlich ist das jedes Jahr anders und beim Blütenlegen, Gras und Erde verteilen wird dann auch improvisiert.
Alles live. Also es bräuchte mir auch die doppelte Anzahl an Blumen und so. Nee, ist im Kopf vielleicht ja so ein bisschen grob, wie es denn werden soll. Und dann muss es einfach funktionieren.
Egal ob ein Rebstock, ein Kreuz oder gleich eine ganze Kirche aus Blüten, für den Teppich braucht es jede Menge Material, sagt Gertrud Konrad.
Aus Gärten von Bekannten, Verwandten, man sucht sich dann im Laufe der Jahre schon so, wo man gute Beziehungen hat, sagt, hallo, wie sieht's aus, könnte ich bei dir ein wenig Blumen holen und so. Und dann hat man die auch fest und die freuen sich, also ich habe da eine Frau, die sagt, ich freue mich wieder, wenn du kommst und meine Blüten holst, dass die dann da auch dabei sind. Ja, also die sind dann schon ganz eifrig auch in Gedanken dabei. Und ja, da läuft man halt dann am Mittwoch seine Gärten ab, schneidet ab und macht das Beste draus. Ne?
Seit Jahrzehnten schmückt der Teppich zu Fronleichnam schon den Prozessionsweg in Kürnach. Birgit Heinrich kann sich an eine Zeit ohne gar nicht erinnern. Bei ihr hilft die ganze Familie mit.
Es ist von der Oma übernommen worden, hat die Mutter übernommen und jetzt machen es wir. Ich und meine Geschwister sind dann noch dabei. Weil allein kann man das nicht schaukeln. Also müssen immer noch ein paar außenrum mithelfen. Und dann weiß jeder im Endeffekt, was er zu machen hat. Der eine richtet den Altar, die anderen schauen schon, dass sie den Rasen hinlegen für den Weg, dass das dann schon mal ist. Und dann geht's praktisch los mit Legen. Wenn die Vorarbeit dann so gut vorbereitet ist, dann geht's mit dem Legen los, mit dem Blumenteppich.
Und da wird auch bei Birgit Heinrich vorher nicht geprobt, sondern spontan ausprobiert. Und das am besten mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Blumen und Blättern.
Ja, wenn wir viele Farben haben, können wir halt viele Motive legen. Also so, wenn man zum Beispiel einen Regenbogen macht, braucht man halt viele. Und da wäre es halt gut, blau, gelb, orange, alles grün, alles, was man halt so hat. Und bei anderen Motiven reichen auch mal zwei Farben. Aber von daher ist es schön, wenn man möglichst viele Farben organisieren können zum Legen.
Am Mittwoch vor von Leichnam heißt es Blumen sammeln, Rasen mähen und alles aufladen. Nach einer kurzen Nacht dann Teppich legen und nach der Prozession aufräumen. Viel Arbeit, aber die lohnt sich.
Ja, dass der Teppich halt sich wirklich durchs Dorf zieht und dass die da am Weg sind, die das organisieren, dass das wirklich durchgehend der Weg geht. Also das finde ich das Besondere. Nicht nur vorm Altar, sondern dass der ganze Weg durchgeht, wo der Pfarrer durchläuft.
Und schön, dass so viele begeistert zusammenhelfen und diese Tradition mit der ganzen Familie leben. Willi Witte für das MKR.
Der romantische Monat Mai ist ja wohl die beste Zeit, um einen raffinierten Liebesroman zu lesen. Vor allem dann, wenn die nächsten Tage doch recht nass und ungemütlich werden. Meine Kollegin Gabi Hafner stellt Ihnen deshalb heute die Geschichte Eine Liebe mit Hindernissen vor.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Ihren Roman Alles gut hat die amerikanische Autorin Cecilia Robess bestimmt nicht geschrieben, um dem großen Branchentrend Romance einen weiteren Bestseller hinzuzufügen, obwohl sie durchaus versteht, auf die Fährte dieser Liebesgeschichte zu locken und romantische Seiten zum Klingen bringt. Sie wählt bewusst zwei Charaktere, die sehr verschieden sind und die Welt mit unterschiedlichen Augen betrachten. Alles gut, das können die Protagonisten daher selten ganz entspannt feststellen. Die Liebe ist nicht einfacher geworden, seitdem aufgeklärte Menschen versuchen oder versuchen sollten, andere als gleichberechtigt und ebenbürtig zu behandeln, auch wenn sie in ihrer Welt eine Minderheit darstellen.
Die Handlung.
Als Jess ihre neue Stelle als Finanzanalystin bei Goldman Sachs antritt, sieht sie in ihrem Team ein bekanntes Gesicht aus der Uni, Josh. Die Wiedersehensfreude hält sich in Grenzen, denn die beiden hatten ihre Kontroversen. Josh ist dafür eingeteilt, der neuen Kollegin bei Fragen zur Seite zu stehen. Und die hat sie. Aber Josh Fragen, lieber beißt sie sich die Zunge ab. Ihr Bild von Josh, ein weißer Bubi von der Privatschule mit Titanuhr vom Papa zum 18. Und, das weiß sie sicher aus dem Seminar, üblen Ansichten zum Abbau von Diskriminierung, die Verkörperung von White Supremacy. Und sie, Jess Jones? Schwarz mit Bildungshintergrund. Ihr Vater hat sie dazu erzogen, sich für ihr eigenes und das Fortkommen ihrer Leute unermüdlich einzusetzen, doppelt so gut zu sein wie die anderen und den Mund aufzumachen. Sie selbst hat eigentlich gar keine Lust auf diese Diskussionen, keine Lust, ihr Recht, da zu sein, wo sie war, trotz ihrer Hautfarbe ständig verteidigen zu müssen. Sie möchte einfach anerkannt werden und die gleichen Startchancen zugebilligt bekommen wie ihre männlichen weißen Kollegen. Darüber hakelt sie sich mit Josh, denn die beiden haben auf Geschäftsreisen immer häufiger miteinander zu tun. Es gelingt Jess sogar, ihn zu beeindrucken, als sie sich eine besondere Programmiersprache selbst beibringt und ein kniffliges Problem damit löst. Sie hat Mathe im Hauptfach studiert und ist mindestens überdurchschnittlich intelligent, genau wie er. Während Jess' Karriere so langsam in Fahrt kommt, wird Josh zum aufsteigenden Stern. Die beiden gehen inzwischen miteinander Mittagessen. Josh hat beim Antidiskriminierungstraining im Unternehmen die neueste Theorie zur ungleichen Verteilung von Chancen vertreten. Ist er also vielleicht doch kein Rassist? Josh hängt sich rein, besorgt Jess einen neuen Job bei dem Fonds, für den er seit neuestem arbeitet. Jess' Performance ist gut, aber Josh muss ihr verklickern, dass sie manchen Leuten auf die Zehen tritt mit ihren Ideen. Und dann wird sie gefeuert, weil ihr Temperament nicht so gut zur Unternehmenskultur gepasst hat. Sie macht Josh dafür mitverantwortlich, ist fuchsteufelswild, dass er sie nicht gewarnt hat und erfährt von Kollegen, dass er aus Protest kurz davor ist, selber zu kündigen. Im klärenden Gespräch fällt das Wort Liebe. Endlich angekommen auf der rosa Wolke? Kann das Bestand haben?
Spannungsfaktor.
Jess und Josh umkreisen einander wie zwei Planeten, die eine große Anziehungskraft aufeinander ausüben, aber schwer zu sagen, ob sie jemals länger auf die gleiche Bahn einschwenken könnten oder ob die Abstoßungsmomente stärker bleiben. Denn die Gefühlsmischung aus in jemanden verliebt sein und ihn irgendwie doch noch für einen Arschloch halten, auf die scheint Jess ein Patent zu haben. Kaum haben sie mal wenigstens die Finger ineinander verhakt, macht Josh eine Bemerkung, die Jess wieder gegen sich auslegt. Schlechte Erfahrungen melden sich zurück.
Kuschelfaktor.
In den USA haben sich Romance-Fans aufgeregt, weil Alles gut eben keine lupenreine Romanze ist, sondern ein ganzes Bündel gesellschaftlicher Themen und der politische Kontext hineingewoben sind. Gott sei Dank, finde ich. Denn das Besondere ist gerade, dass die erotische Spannung und das Knistern zwischen Jess und Josh bleibt, egal welche anderen Konflikte sie gerade miteinander austragen. Und dass Cecilia Rabess zwei komplexe Figuren entworfen hat, deren Charaktere sich nicht in Schwarz-Weiß wiedergeben lassen. Und mit Josh hat sie außerdem einen jungen Mann erfunden, dem die romantischen Ideen nicht ausgehen, wie er Jess doch von seiner Liebe überzeugen kann.
Die Autorin.
Liebesgeschichten hat Cecilia Rabess immer gern gelesen, berichtet sie in Interviews zum Buch. Mit eingeflossen sind die Erfahrungen der Autorin als schwarze Frau, die sich ihren beruflichen Weg in einem weiß geprägten Umfeld bahnen musste. Denn Cecilia Rabess hat als Data Scientist bei Google gearbeitet. Sie war Associate bei Goldman Sachs und hat in Zeitschriften und Online-Magazinen veröffentlicht. Alles Gut ist ihr erster Roman. Kaufen können Sie den Debütroman von Cecilia Rabess in unserer Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Und auch das englische Original Everything's Fine ist dort erhältlich.
Ja, und wenn Sie mehr über diesen Roman erfahren wollen, die ausführliche Buchvorstellung gibt's als Podcast in unserer Reihe Ein Buch, überall wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf münchnerkirchenradio.de. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.